hören Sie folgendes Dokument. Ein 11-köpfiger Haushalt. Der Vater trinkt. Die Mutter erwartet die Niederkunft des 10. Kindes. Die 14-Jährige kauft sich für einen Groschen Rinderblut beim Schlächter, gießt es sich über die Brust, um mit Hilfe dieses fingierten Blutsturzes aus der überfüllten Wohnung in eine Lungenheilstätte zu gelangen. Das ist doch Kummer. Das sind doch Tränen schuldloser Jammer. Bastardierungen des Glücks. Da sieht der Dichter zu?
Eine Frage von zeitloser Relevanz. Sieht der Dichter zu oder greift er ein? Anders gewendet, welche innere Einstellung treibt ihn? Welche Haltung nimmt er der Welt gegenüber ein? Überraschend ist die Antwort Gottfried Benz, von dem dieser Rundfunkdialog mit einem Journalisten stammt.
Ich zögere nicht einen Augenblick. Ja, da sieht der Dichter zu. Ich fordere für den Dichter nur die Freiheit, sich abzuschließen gegen eine Zeitgenossenschaft, die zur Hälfte aus enterbten Kleinrentnern und Aufwertungsquerulanten, zur anderen aus lauter Hertha- und Poseidon-Schwimmern besteht. Er will seinen eigenen Weg gehen.
Artistik?
Nein, Moral.
So antwortet ausgerechnet Gottfried Benn, dem Bertolt Brecht wenige Jahre später sein empathisches Bekenntnis zum Dritten Reich vorwarf, auf eine der Urfragen der Literatur. Der nach der Haltung des Dichters und seinem Verhältnis zur Welt. Sie scheint für Gottfried Benn und Bertolt Brecht wesentlich näher zu liegen als für Künstler heute. Dabei ist sie ein Dauerbrenner. Im Berliner Programmgedicht 1971 von Jürgen Becker stehen zum Beispiel die Verse:
Na siehst du, nun sei mal gesellschaftsbezogen und lass die Finger von der Poesie für niemand und nichts.
Jürgen Becker hat sein langes Berliner Programmgedicht 1971 zu Beginn eines Jahrzehnts verfasst, in dem die sogenannte neue Innerlichkeit die Literatur engagée der 60er Jahre abzulösen schien. 2014 wurde Jürgen Becker für sein Lebenswerk mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Hat er eine Haltung?
Das Wort Haltung im Hinblick auf das Schreiben von Gedichten ist mir zunächst ein sehr fremdes Wort. Wenn ich schreibe, gehe ich ja nicht von Gewissheiten aus, von einer Haltung gegenüber den Dingen, sondern ich versuche eher herauszufinden, was mein Verhältnis zur Wirklichkeit ist, was in dieser Wirklichkeit mir unverständlich erscheint oder was mich daran irritiert oder in welchem Maße Wirklichkeit mir Erfahrungen aufgibt, die mich zum Sprechen, zum Schreiben bringen. In welchem Maße Wirklichkeit in mir Sprache hervorruft. Eine Sprache, die ins Gedicht gehen kann.
Auf Seiten der Leserinnen und Leser, vor allem der Professionellen in Wissenschaft und Journalismus, ist bekanntermaßen das Bedürfnis nach benennbaren und erkennbaren Ordnungen groß. Versucht man aber, die Gegenwartslyrik mithilfe der Frage nach der Haltung zu kartografieren, erfährt man einmal mehr, dass dichterisches Denken anders funktioniert. Fragt man nämlich Dichterinnen und Dichter nach ihrer Haltung, kommt man nicht drum herum, erst einmal das Wort zu betasten. Man findet sich dann plötzlich in Bedeutungsräumen wieder, deren Unübersichtlichkeit zunächst eher größer wird. Die Korridore in diesen Räumen verbinden dabei erstaunlicherweise Schreibzimmer so unterschiedlicher Autorinnen und Autoren wie Jürgen Becker, Jahrgang 1932, und Daniela Seel, die 1974 geboren wurde. Diese Korridore führen einen außerdem in die einsamen Seitengelasse von Uwe Kolbe und Monika Rink und sorgen für noch einmal andere Perspektiven, wenn man dem Ausblick der ganz Jungen folgt, wie dem von Caroline Kallis, die gerade ihr erstes Gedichtbuch veröffentlicht hat. Monika Rink reagiert auf die Frage nach ihrer Haltung erst einmal so.
Na, ich habe ja nun eine Skoliose und musste wegen meiner schlechten Haltung in meiner Jugend sehr viel zur Krankengymnastik. Da hieß es auch immer, ich sollte mich besser halten und ich mache es heute nach wie vor nicht. Aus Nachlässigkeit.
Zuerst also der Körper, ganz konkret. Und der Geist?
Man kennt das ja von sich selbst, wenn man in schlechten Phasen extrem verunsichert ist, dass man dann mit hängendem Kopf dahin trottet. Und manchmal kann es dann schon helfen, die Körperhaltung zu ändern, um einen anderen Blick auf die Umgebung zu bekommen. Und manchmal setzt sich das dann auch fort. Also move your ass and your mind will follow.
Jetzt, Frau Rink, driften wir aber vorzeitig in die Ratgeber-Ecke ab. Oder nicht? Oder mit voller Absicht? In den Arbeiten von Monika Rinks Kollegin Martina Hefter stehen Körperhaltungen immer wieder im Mittelpunkt. Hefter ist Performance-Künstlerin und Autorin eines Lyrikbandes, der den Titel »Vom Gehen und Stehen – ein Handbuch« trägt. Sich also rund ums Rückgrat dreht und Haltungen archiviert, zum Beispiel diese.
Stehen. Im überfüllten U-Bahn-Wagen. Mich verabschieden vom Muster, aufplustern, herbeizaubern. Tue ich das Menschenmögliche? Um meine Stirn der Nebel steigt, wandert ab zum Nebenmann. Ich fädle mich ins Wachsen, wachse zur Gestalt, normal entwickelt, falte mein Verlangen nach Dasein, verlängere mein Scheuen, schrumpfe Umrisse rund, fahre Achsen ein. Zwinkere aus meiner streunenden Form. So überschatte ich den Nebenmann. Quetsche Zartheit in seine Taschen.
Wenn es in diesem Gedicht nicht um eine Lebenshaltung geht. Martina Hefter wundert sich über diese Interpretation. Sie habe doch nur den Gedanken interessant gefunden, etwas so Dynamisches wie Haltungen zu archivieren.
Ich hatte keine Haltung zu dem, was ich da schreibe und habe es immer noch nicht. Eigentlich wollte ich erstmal nur Sätze schreiben über das Gehen und über das Stehen. Mehr wollte ich gar nicht und wollte dann mit diesem Material einfach auch spielen.
Martina Hefter regt also eher andere dazu an, Haltungen einzunehmen, als selbst Haltung zu zeigen. Oder sie regt an, sich der eigenen Haltungen bewusst zu werden und nimmt damit, offensichtlich fast unbewusst, auch schon eine Haltung ein. Nämlich als Künstlerin ausgehend von der eigenen Neugier Impulse zu senden, ohne mit einer Wirkung zu rechnen. Ist das noch Artistik oder ist das schon Moral? Und ist das schon alles? Woher rührt die doch spürbare Ratlosigkeit oder sogar Abwehr, wenn man Rink und Hefter mit dem Wort Haltung kommt? Die Verlegerin der beiden ist die Dichterin Daniela Seel. Seit 2003 veröffentlicht sie in ihrem Labor für Poesie als Lebensform, dem Cookbooks Verlag, einige der avanciertesten Stimmen der Lyrik. Was denkt sie über Haltung?
Und es ist schon eher so, dass das kein Wort ist, was ich für mich jetzt erstmal so verwenden würde. Und ich habe versucht, dahinter zu kommen, warum das so ist. Und möglicherweise hat es damit zu tun, dass es so einen irgendwie heroischen Kern hat. Und der ist mir eigentlich fremd und unsympathisch.
Nun hat das Wort für mich ja auch eine Geschichte.
Erinnert sich Jürgen Becker.
In meiner Kindheit war Haltung ein sehr oft gehörtes Wort, das auch von einem etwas forderte. Als Jungvolkjunge hatte man zumindest immer eine stramme Haltung an den Tag zu legen. Deshalb hatte ich eben auch ein bisschen Angst vor dem Wort. Nicht Haltung ist so aufrecht, stramm, tapfer. Alles so Qualitäten, wie sie Kindern schon abverlangt wurden. Pflichterfüllung, Treue. Na gut, alles so Qualitäten, nicht die ja und sich auch nicht nachteilig sein müssen. Aber sie sind ja benutzt worden, nicht für eben eine ganz bestimmte Haltung, die man als deutscher Junge an den Tag zu legen hatte.
Nehmen Sie Haltung ein.
Ulf Stolterfoht wurde 1963 geboren in Westdeutschland. Er hat gerade einen eigenen Verlag gegründet mit dem Slogan:
Schwierige Lyrik zu einem sehr hohen Preis. Dann ist es Brüterich Press.
Auch das ist eine Haltung. Jeden Tag von 11 bis 18 Uhr kann man Ulf Stolterfoht in seinem Büro, der Eckkneipe Jonas in Berlin-Schöneberg, treffen. Ein friedlicher Ort. Ulf Stolterfoots Assoziation ähnelt der Erinnerung von Jürgen Becker.
Haltung gibt's in mehrfacher Hinsicht als was Verordnetes. Seinen Kameraden lässt man nicht im Stich. Das ist, hat auch diesen militärischen Beiklang, aber es hat ja auch was Richtiges. Also für meine Großmutter, die kommt aus Berlin, war sowas das Allerwichtigste. Nur nicht die Haltung verlieren. Die Welt kann in Trümmer gehen, aber man bewahrt Haltung. Und das ist gut und schlecht gleichzeitig. Die, die nicht Haltung bewahren, sind die Schwächeren. Auf die kann man eigentlich herabschauen. Also so habe ich meine Oma verstanden.
Für den Literaturwissenschaftler Thomas Wild ist Haltung, anders als für Daniela Seel, Ulf Stolterfoht und Jürgen Becker, ein anziehender, vielversprechender Begriff. Thomas Wild wurde mit einer Arbeit über die Philosophin Hannah Arendt promoviert, die davon überzeugt war, dass unter den literarischen Gattungen Gedichte dem Denken am innigsten verbunden sind. Thomas Wild arbeitet inzwischen an einem Buch über das, was mit Haltung gemeint sein könnte, wenn man von Literatur spricht. Ihm sei aufgefallen, erklärt er, dass man mit diesem Wort etwas ganz Spezifisches fassen könne. Nämlich ein Zusammenkommen von Poetischem, Politischem und Ethischem in einem Text. Mit Dichtern wie Thomas Brasch und Uwe Kolbe hat Thomas Wild sich in diesem Zusammenhang beschäftigt. Auf die Frage, welche Gedichte denn in diesem Sinne eine Haltung zeigen, antwortet er ausweichend.
Ich kann es nur so beantworten, dass es welche gibt, bei denen mir das Wort in den Sinn kommt und wo ich denke, dass man mit dem Wort beginnen kann, dieses Gedicht, wenn das ich als Raum verstehen könnte, zu betreten. Und bei anderen würde mir das gar nicht in den Sinn kommen. Es ist eine Kategorie, die meines Erachtens deswegen interessant ist, weil sie sich außerhalb von wahr-falsch oder auch richtig-falsch Kategorien bewegt.
Thomas Wild hat sich mit der Wortgeschichte beschäftigt und Haltung bis zu Aristoteles zurückverfolgt. In der Nikomachischen Ethik schreibt Aristoteles von Hexes.
Hexes bezeichnet eigentlich in so einer Tugendphilosophie eine bestimmte Art, wie man sich eben gibt. Durch die mehrfache Wiederholung eines mutigen oder eines feigen Verhaltens zeigt sich dann eine Haltung von einer Person und man kann die dann wie auf so einer Tugendleiter gewissermaßen einordnen. Das Interessante ist aber schon bei Aristoteles, dass er sagt, für Hexes gibt es im Grunde keinen Namen. Also Hexes ist eigentlich etwas, was man beobachten kann, was man kennt, aber man kann das nicht festlegen, sondern man kann eigentlich nur Umrisse benennen.
Im 19. Jahrhundert, erklärt Thomas Wild, wandert der Begriff in die Pädagogik, in die Psychologie, sogar ins Militär. Darum drücken manche Leute sofort das Kreuz durch, wenn man sie danach fragt, was Haltung für sie bedeutet.
Und das ist dann so diese anerzogene, diese richtige Haltung, diese feste Haltung, der man, glaube ich, auch gerade dann in Deutschland sehr skeptisch gegenübersteht, weil sie eben mit Militär zu tun hat. Freunde, Autorenkollegen, die Diktaturerfahrung haben in der DDR, wo es immer darum ging, dass jemand noch nicht die richtige Haltung gefunden hat, das ist ein ganz klar negativ besetzter Begriff, würde ich denken.
Einer von diesen Autoren ist Uwe Kolbe. Er weiß, was es heißt, wenn einem vom Staat eine ganz bestimmte körperliche und geistige Haltung aufgezwungen wird. 1957 wurde er in Ost-Berlin geboren und von Franz Fühmann als junger Lyriker entdeckt und gefördert. Uwe Kolbes erster Gedichtband hieß »Hineingeboren«. Sein jüngster Band trägt den Titel »Gegenreden«. Es gibt ein gedrucktes Gespräch zwischen ihm und Thomas Wild, in dem es auch um die Bedeutung einer Haltung für das Schreiben geht. Die Haltung des Dichterischen will sich nicht festmachen lassen, sagt Uwe Kolbe dort. Zugleich aber sei Konsequenz wichtig fürs Schreiben. Und Streit. In der Wochenzeitung Die Zeit kritisierte Kolbe im Juni 2015 sein Metier harsch und durchaus auch selbstkritisch als maßstablos und weichgespült. Gedichte schreiben bedeutet für ihn, etwas über die Welt zu sagen und etwas mit ihr zu tun zu haben. Sprache sei dafür nur ein Vehikel. Das klingt in der Tat ungewohnt in einer Lyriklandschaft, in der vielen das pure Sprachmaterial so wichtig geworden ist.
Blickt man zum Beispiel noch einmal auf Diktaturen des 20. Jahrhunderts, zeigt sich die Verteidigung der Poesie als eminente Haltung gegen jegliche totalitären Diktaturen. Denn das Poetische, so würde ich behaupten, hat eine gewisse subversive Potenz. Schon dadurch, dass es nicht festzumachen ist, schon dadurch, dass man es nicht verkaufen kann. Ein Gedicht ist kein Zweck, ein Gedicht ist ein Kunstwerk. Aber es hat keine Gewinnerzielungsabsicht. Es ist da. Es formuliert eine Position, nämlich Verteidigung seiner selbst als Kunstwerk.
Dabei seien seine Gedichte gar nicht besonders engagiert, sagt Uwe Kolbe. Die besten seien die, in denen er unmittelbar bei sich geblieben sei. Wie dieses aus seinem Band Gegenreden.
Sommer. Was Wunder erfährt einer spät erst, wenn seine Sprache stockt und geht nahe beim Wasser, bleibt sich ein Lehrling im Staunen. Kein Geheimnis darum. Es ist wieder Hamburg, die Alster, sonnig der Tag. Nur, wie alles begann, weiß keiner. Genießt diese Rückkehr ins Licht. Was anderswo hehre Reiher, hie Graugans und Taucher und schwarz-weißes Blässhuhn. Sein Lied wieder gut zu verstehen. Beginn eines einfachen Tags soll anders nicht werden, schert sich ums Wirken nicht, Rätsel nie lösend, fragender auf dem Gesicht, hellleuchtend, wenn alle Geschwindigkeit zeigen, streifen einander. Die Augen tanzen, blendendes Fleisch über Knochen. Hält jener an das Wasser sich, seine Spur. Denn eins muss er bleiben, festhaltend am Größten, am Rätsel der fremdesten Nähe, Liebe.
Thank you.
Einer, der aus der Dunkelheit kommt und ins helle Licht des Tages der einfachen, verständlichen Rede tritt. So inszeniert Uwe Kolbe seinen Dichter in diesem Gedicht. Einer, der an den alten, unlösbaren Fragen festhält, sich aufreibt an ihnen, während andere vorüberziehen, diese Fragen unachtsam übergehen. Das Sprachmaterial selbst wird nicht zum Gegenstand und auch nicht mit Skepsis betrachtet, auch wenn die Schreibkrise diesem Dichter sehr wohl bekannt ist. Kolbe verlangt von seinem Dichter, dass er Herr seiner Mittel ist und dass er für seine Position laut eintritt. Sprache als Mittel zum Zweck, als Vehikel, wie er sagt. Artistik also im Dienste der Moral. Dichtung als Widerstand, federnd auf dem mythologischen Urgrund. Dann wieder ganz gegenwärtig, in der Situation eines Alsterspaziergangs oder als Spottlied auf die Feigheit dieser Tage.
Kleinen Mannes Lied von der großen Liebe. Wenn die Liebe groß ist, mach sie wieder klein. Wenn sie sich ein Haus baut, reiß es wieder ein. Wenn die Liebe schwingt, quäle ihre Seele. Wenn sie ihre Liedchen singt, pack sie an der Kehle. Hat die Liebe Überschwang, hol sie auf den Boden. Ist sie geil und nass und steht, pack sie bei den Hoden. Wird die Liebe richtig heilig, komm mit Scherzen. Sieht die Liebe morgenrot, musst du es anschwärzen. Lass der Liebe niemals ihres, sonst wird sie zu gierig. Geht es hoch, will sie das Höchste, halt sie niedrig.
Ein politisches Lied, das im Ton der literarischen Revolutionäre Wladimir Majakowski und Thomas Brasch davon singt, wie Herrschaft sich auch in unserer Zeit mächtig und die Untergebenen klein hält. Die Haltung dahinter? Rebellisch, aufrührerisch, gerichtet gegen den biedermeierlichen Zeitgeist des 21. Jahrhunderts. Poetisches, politisches und ethisches treffen plötzlich sichtbar aufeinander, spürt man als Leserin oder Leser der Haltung dieses Textes nach, der Haltung zur Welt. Aber noch einmal, was genau war mit Haltung gemeint? Monika Rink.
Für mich ist Haltung, abgesehen von Körperhaltung, ein Begriff, das einen leeren Anspruch stellt. Du brauchst eine Haltung. Mo, welche Art soll die sein?
Als Wort auf Wanderschaft hat Thomas Wild Haltung bezeichnet, als ein Wort, das ich auf erfreuliche Weise normativen Festlegungen verweigere, wie eben schon Aristoteles wusste. Auch Monika Rink zitiert Aristoteles und interpretiert ihn so.
Einerseits ist sozusagen wirklich das ganz einfache, ich halte etwas, es wird mir vielleicht schwer, aber ich halte es nach wie vor. Und dann auf der anderen Seite eben die Haltung als eine Art von Grundlage, also das, worauf ich aufbaue und das, was alles, was ich tue, mit grundiert.
Die Haltung als Fundament und als die Fähigkeit, etwas auszuhalten, an etwas festzuhalten, einen Halt zu bieten.
Haltung hat mit Verhalten zu tun,
sagt Jürgen Becker.
Und das Verhalten bestimmt das Verhältnis, was ich habe zur Literatur, zum Schreiben, zur Sprache, zur Wirklichkeit, zur Geschichte, zur Gesellschaft. Und das spielt natürlich bei der Beurteilung von Literatur immer eine Rolle, nicht? Was Literatur für ein Verhältnis hat zur Zeit.
Ich merke schon, dass so ein politisches Interesse wieder deutlich zugenommen hat, auch unter Autorinnen und Autoren, weil die Situation ja so schrecklich ist, wohin man guckt. Und diese schreckliche Politik, die immer weiter Überhand nimmt und die so fundamental gegen die europäische Idee und gegen so vieles ist, wofür man eigentlich einstehen möchte, das kann man ja nicht so stehen lassen. Da muss man ja auch anders sich dazu verhalten.
Daniela Seels Auswahlkriterien für ihr Verlagsprogramm klingen ganz anders als Uwe Kolbes Behauptung, das Metier der Dichtung sei heute eine maßstablose, weichgespülte Welt.
Das finde ich auf jeden Fall wichtig. Also, dass es so ein Verantwortungsbewusstsein gibt, auch für das eigene Sprechen. Und dass es nicht einfach so selbstverständlich davon ausgeht, in der Welt zu sein und sprechen zu können, sondern zu hinterfragen auch, warum ist das so und was tue ich hier? Und auch, wohin kann das gehen? Und das hat was ganz inhärent Politisches, gerade wenn es um Sprache geht, weil Sprache ja das Mittel der Kollektivität ist.
Diese Fragen haben Daniela Seel während der Arbeit an ihrem eigenen Gedichtband »Was weißt du schon von Prärie?« beschäftigt und an den Rand des Scheiterns getrieben. Auf einer Reise durch Kroatien war sie Orten ihrer Kindheit begegnet. Orten, an denen Karl Mays Winnetou-Bücher verfilmt worden sind. Eine Konfrontation, die ihr die eigene, scheinbar unschuldige Position gegenüber Landschaften und den mit ihnen verknüpften Vorstellungen unheimlich werden ließ. Das verstärkte sich während eines Aufenthaltsstipendiums in Kalifornien in der Villa Aurora.
Je länger ich dort war und je länger ich recherchiert habe, desto unangenehmer wurde mir eben meine eigene Position, dass ich immer noch so stark Träger dieses Kolonialismus und nicht Postkolonialismus bin. Und nur indem ich selber halt diesen Track West antrete und so eine Art Reenactment betreibe, selbst in der Recherche, reproduziere ich das und bin so stark immer noch Teil davon und Träger dessen, was ich eigentlich sehr kritisch sehe, aber nicht unmittelbar verändern kann, sodass ich total ins Schwimmen gekommen bin, eben auch mit den Texten und erstmal nicht eine Haltung dazu entwickeln konnte, wie kann ich das überhaupt thematisieren und solidarisch sein, was kann man damit erreichen, außer die eigene Karriere zu befördern oder so.
Das Fundament, auf dem die Gedichte entstehen, ihre Haltung also, ist hier ein schwankender Grund. Gedichte, die sich jeder festen Kontur entziehen. Vielstimmigkeit, Kippmomente, Unwuchten. Daniela Seel experimentiert mit syntaktischen Möglichkeiten, um auszudrücken, dass ihr Verortungen und Orientierungen zunehmend fragwürdig werden. Wenigstens im Gedicht die Fixierungen aufheben. Gedichte als Gegenstände denken, die sich nicht aufrechnen lassen. Wie dieses Gedicht aus dem Kapitel Territorien flimmern.
Bestellte ein Ding, das nicht repariert werden will, von mir. Das passiert. Was eine Schwierigkeit bleibt der Zeit, denn ich bewege mich ja darauf zu. Ich passiere. Es im Umgehen, Umgang zu pflegen. Bin ich hegemonial? Ich schaue nur leicht dran vorbei. Kaum schwerer, aus der Verneinung sich Verweigerung anzueignen. Atia schreibt von endloser Reparatur. Regale, Haken, Magazine, Laden. Was würde darin repariert? Jemands Begehren, erkannt zu sein, umstellt vor der Hand von Aufmerksamkeit? Auch ich bin hier und ich hege Zorn. Habe Kleister, Kanister, Sinistre, Register, Nadel und Faden, Gesicht aus Knöpfen und Stichen, friss mich. Verzichte. Mich einzufinden in Weite, im Kleinen, verzeih. Wie ich sehe, sind sie nicht mehr. Ich meine die Mustangs, ihr Schweifen. Ein Wort wie Stolz. Gehen sie weiter im Zweifel. Die Hand streift den Sattel, bereit zu streiten. Ein Lehrbuchsatz. Dominanzwerte, Flickwerke, Unterholz, Pfade. Ich sehe es nach. Scheue, Vergleiche. Jagd.
Daniela Seel erklärt, sie schreibe so.
Weil mir eben diese merkwürdige Vorstellung von Realismus, die so gemeinhin herrscht, extrem reduktionistisch schien. Auch, dass ein Gedicht eben ein Thema hat und das soll dann durchgearbeitet werden. So ist ja das Leben nicht.
Daniela Seel vergleicht den Aufbau ihrer Gedichte mit Mobiles. Sie bilden ein fragiles, luftiges Gefüge, das in sich beweglich bleibt. Und sie bitten ihre Leserinnen und Leser um Beteiligung.
Ich suchte eine Form, die beweglich ist und trotzdem treffend. Und die denken kann. Die Vorstellungen freisetzt, statt durch zu viel Beschreibung zu beschränken. Die Erfahrungen lieber bereitstellt, als sie mitzuteilen. Eine Form größerer Gleichzeitigkeit, die dadurch auch größere Realität erreicht, weil doch nie nur ein Ding, ein Gedanke, eine Bewegung da ist. So lang an den einverleibten Konventionen reiben, bis sie durchlässig werden, ihre Personalien abgeben. Die lyrischen Ichs verstrickt in Herkunft, Geschlecht, Schicht, was du willst, Politik. Tut's noch weh, wenn du suchst? Now mind the gaps. Move.
Die Relationen sind für Daniela Seel wichtiger als die Zentralperspektive des Ich. Beweglichkeit und vor allem das Bemühen, vermeintlich sicheres Wissen in Frage zu stellen, sind Voraussetzungen für ihr Denken und Schreiben. Eigentlich eine klassisch-kritisch-aufklärerische Haltung. Daniela Seel teilt sie mit Monika Ring, deren Essay »Risiko und Idiotie« so beginnt.
In einem Land, in dem die Freiheit des Wortes weitgehend gegeben ist und das Verfassen und Verbreiten von Gedichten nicht unter Strafe steht, sondern größtenteils einfach ignoriert wird, ist die dichterische Entscheidung für widerständige, uneigentliche Sprachgebungen eine freiwillige. Das heißt, es ist eine ästhetische und formale, eine politische oder auch zufällige. Sie ist nicht in erster Linie Verschlüsselung gegen den Verdacht, obwohl sie Fragen nach Lesbarkeit und Verrat wachhalten kann. Das Risiko besteht nicht in Verfolgung, sondern darin, ungelesen oder missverstanden zu bleiben und darüber bitter zu werden. Oder sprachlich zu vereinsamen, in einer nicht länger ansprechbaren Welt.
Jürgen Becker kommentiert diesen Anfang.
Das gehört, glaube ich, zur Grunderfahrung eines Schriftstellers, dass er seine Distanz feststellt zur umgebenden Wirklichkeit. Er gehört ihr an, aber er stimmt mit ihr nicht überein. Ich will den Künstler jetzt nicht gleich zum Außenseiter der Gesellschaft damit stilisieren, was er ja oft gewesen ist. Aber in jedem Fall bleibt eine, und das ist eigentlich konstitutionell sehr notwendig, ein Unterschied zwischen einem Künstler und einem Menschen, der nicht Künstler ist. Weil ein Künstler Qualitäten hat, die andere Leute nicht haben. Er ist sensibler, er ist kritischer, er ist verstörbarer, er ist verängstigt, er ist aufsässig oder was immer. Er hat so Eigenschaften, die es ihm auch schwer machen, im normalen, im bürgerlichen Leben da einfach so mitzumachen. Das Schreiben, das Malen, das Komponieren, es ist ja oft ein sich entfernen von der landläufigen Kommunikation. Die Welt der Kunst ist ein eigener ästhetischer Bereich. Und wenn man den ausfüllen will, muss man diese Distanz zur Wirklichkeit behalten. Die vielleicht motorisch-kritische Distanz, die ist für mich eine notwendige. So drückt sich also zwangsläufig so etwas aus wie ein Unterschied in der Haltung.
Risiko und Idiotie ist das ernste Buch eines traurigen Clowns, der bei Monika Ring mal Dichter, mal Idiot heißt. Monika Ring hat, ähnlich wie Daniela Seel, ausgerechnet bei diesem leichtfüßigen Buch die eigene Haltung Schwierigkeiten bereitet, die Sprechhaltung.
Diese Sprechhaltung des Ich, die sich jetzt hier heraufschwingt, um zu behaupten, was ist und was nicht, war mir irgendwann so unangenehm und so uninteressant, billig, autoritär, blöd, altklug, verlabert. Dass es wirklich half, da Idiot hinzuschreiben, um einfach mit dem Text weiterarbeiten zu können. Da hatte ich in der Tat das Gefühl, jetzt hat das Über-Ich übernommen und du bist verloren. Es geht nicht mehr weiter.
Es ging glücklicherweise weiter. Monika Ring fand draußen vor dem Haus und ihrem fixierten Schreibplatz einen Hula-Hoop-Reifen. Was blieb dem Über-Ich da anderes übrig, als das Weite zu suchen? Aber ist der Idiot wirklich so spielerisch, wie das jetzt klingt?
Ich lese ja manchmal in Rezensionen beispielsweise über meine Gedichte. Das ist ja alles so spielerisch und es geht um Sprache und sonst nichts. Und man versteht es auch nicht richtig, aber es macht irgendwie Spaß aus irgendwelchen Gründen, die wir selbst nicht verstehen. So. Und dann denke ich so, das stimmt doch gar nicht.
Freundschaft. Andere Funktionen beobachten wir. Andere Rochaden. Gedacht sei ein gemeinsamer Aufmerksamkeitsraum, der nicht allein, sondern nur in Begleitung eines Freundes oder einer Freundin betretbar ist. Wenige sind so gefertigt, dass man wie wehend zu dritt läuft darin. Viele sind strenger noch in der Zweizahl, als der Paarraum es ist. Und doch nicht. Der Freund und die Freundin würden es nie wagen, nie wollen, den Raum zuzuzurren. Im Spiegel erkennt man es nicht. Aus Respekt vor der Freundschaft darf der Freund oder die Freundin sich auch in falsche, böse, schwache und dumme Menschen verlieben. Das wird nicht verhindert, sondern begleitet. Man teilt es. Freundschaft ist teurer als das. Denn in der Freundschaft kann, anders als in der Liebe, Gleichgültigkeit niemals zum Vertrauensbeweis avancieren. Oder Nähe heimlich aus schlechter Behandlung entstehen. Mimetisches Begehren wird über Teilhabe geregelt. Das Slowenische nutzt hierfür den Dual.
Nein, es stimmt nicht, dass Monika Rings Gedichte nur spielen wollen. Freundschaft ist ein Gedicht aus ihrem Band Honigprotokolle, für den sie 2013 mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet wurde. Man kann ihn den Deutschen Buchpreis für Lyrik nennen. Freundschaft ist ein Beispiel für einen Text, in dem im Sinne von Thomas Wild Poetisches, Politisches und Ethisches zusammenkommen. Rink entwirft die utopische Idee eines sozialen und politischen Zusammenlebens. Sie ruft dafür philosophische Traditionen auf, die wohl bis zu den politischen Ideen des griechischen Philosophen Epikur zurückreichen. Freundschaft ist auch eine Gegenrede zum Zeitgeist. Der Idiot beobachtet die Zunahme einer sehr unkomischen Härte in vielen Bereichen, heißt es in Risiko und Idiotie. Monika Rink ruft mit dem Aufmerksamkeitsraum, den ihre Gedichte entwerfen und in den sie uns einladen, eine weitere Facette des schillernden Wortes Haltung auf. Holding, erklärt sie, sei ein Begriff aus der psychoanalytischen Therapie. Er meint die Erfahrung, gehalten zu werden. Wer gehalten wurde, wird vielleicht zu einer Haltung kommen können, die Monika Rings Idiot als das Prinzip Diva bezeichnet.
Diva nennt der Idiot ein Prinzip, das der geistesgegenwärtigen Ablehnung von falschen Kooperationsangeboten zugrunde liegt. Es geht darum, dem Gegenteil von Verführung eine Form zu geben, das heißt, gegen die inhaltsleere Grundhysterie der Anfragen eine kluge und womöglich sogar lustvolle Form des Entzugs zu setzen. Die Idee der generellen und endlosen Verfügbarkeit, wie sie für Inhalte im Internet bedenkenlos gefordert wird, ist Anti-Diva. Die Idee der unaufhaltsamen Beschleunigung ist Anti-Diva, weil darin das Nacheinander zugunsten einer panischen und marktmystischen Gleichzeitigkeit aufgegeben wird. Die Diva erinnert an die Verbindlichkeiten des Raumes und seiner Gegenwart.
Die Diva verhält sich unangemessen. Sie kooperiert nicht. Sie ist nicht berechenbar und stimmt nicht in den Chor der Leidensmystiker ein, die auf Belohnung im Jenseits hoffen, erklärt Monika Rink. Marilyn Monroe trank aus Champagnerflaschen immer nur den ersten Schluck, erzählt Rinks Idiot. So habe es in ihrer Umgebung immer Champagner für alle gegeben. An anderer Stelle stampft Rinks Idiot mit beiden Füßen auf und bekennt, er könne diese dumpfen Debatten um Verständnis und Vergütung nicht mehr ertragen. Das teilt er mit Ulf Stolterfoht, der allerdings gelassener klingt, wenn es um die nicht länger ansprechbare Welt geht.
Zum Beispiel bin ich mir nicht sicher, ob man sagen kann, ist es die Haltung eines Autors oder einer Autorin oder eines Textes zu sagen, du musst mich nicht verstehen. Wenn man da von Haltung sprechen kann, dann würde ich sagen, dann interessiert mich so eine Haltung sicher am meisten.
Was heißt das aber genau für die Schreib- und Lebenspraxis? Wird hier aus Artistik Anarchie und also Moral? Welche innere Einstellung zeigt ein Dichter der Welt gegenüber, wenn er gar nicht verstanden werden will, wenn er also der nicht ansprechbaren Welt seinerseits den Rücken zudreht?
Ich glaube nicht, dass man, wenn man sich als Anarchist versteht, dass man deshalb inhaltlich anarchistische Texte schreiben muss. Das wäre ja schrecklich. Ich glaube, da zeigt sich dann die Anarchie in dem anarchischen Umgang mit dem, was man macht und nicht darin, dass man zum Umsturz aufruft. Wenn ich mir überlege, wie die Wiener Gruppe gearbeitet hat oder wie Ulipo arbeitet, muss man doch eigentlich sagen, die arbeiten frei von irgendeiner Haltung, nur in der Regelhaftigkeit kommt die Haltung durch die Hintertür eben doch wieder rein und dann heißt die Haltung, ich habe keine Haltung.
Ulipo wurde 1960 von Raymond Queneau gegründet. Georges Perec zählte man zu dieser Gruppe. Auch Italo Calvino und Oscar Pastior standen ihr nah. Ulipo wollte die sprachlichen Möglichkeiten durch zwanghafte Regelverordnungen testen und erweitern. Georges Perecs berühmtester Roman kommt zum Beispiel ganz ohne E aus. Ulf Stolterfoht lockt es, die Autorverantwortung an ein Verfahren abzugeben. Aber
ich glaube, man muss wirklich so eine Mischung finden aus Delegieren und doch Verantwortung übernehmen. Mir wäre es sehr recht, wenn ich noch viel, viel mehr Verantwortung abgeben könnte und weniger übernehmen müsste. Ich glaube nur, das ist nicht realistisch. Also man behält die Verantwortung, auch wenn man sehr strenge Regeln anwendet.
Sein Buch Neu-Jerusalem erzählt in streng gebauten, fast schon zahlenmystisch organisierten Strophen von pietistischen Bewegungen und adaptiert unter anderem die Offenbarung des Johannes. Es gibt da Passagen, in denen Ulf Stolterfoht die Verantwortung für seinen Text komplett abzugeben scheint. Indem er seitenweise aus dem Neuen Testament zitiert zum Beispiel und nur durch einzelne eigene Sätze die Zitatmasse ins Gegenwärtige lenkt.
Wenn man sich selber als mehr oder weniger haltungslos erkennt, egal ob zu Recht oder zu Unrecht, ist man, glaube ich, darauf angewiesen, Stimmen zu haben, die Haltung ausprobieren oder probeweise einnehmen. Also ich habe, glaube ich, eher einen Mangel an Haltung als zu viel Haltung. Das ist für Gedichte, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und dass ich wirklich gefordert bin, um zu begreifen, wer nimmt denn da jetzt eigentlich gerade welche Haltung ein? Nimmt da überhaupt jemand eine Haltung ein?
Zu Beginn seines Langgedichts Neu-Jerusalem mimt Ulf Stolterfoots Figur einen Alleinunterhalter, der Weltuntergang und Erlösung rappt.
Ja, Leute, stimmt, die Welt wird bald schon untergehen und Christus wird in Jerusalem sein Königreich errichten. Und 1000 Jahre soll es dauern und der Löwe wird sich niederlegen mit dem Lamm. Habt ihr das schon mal gehört? Na? Ich frag ja nur. Ich bin bloß neugierig, wer von euch das schon mal gehört hat. Keiner? Das schadet nichts. Aber wärt ihr denn bereit dafür? Ich meine, seid ihr jetzt bereit für das Lamm? Für das Lamm und für des Lammes Blut? Ja? Dann ist es gut, denn die Zeit ist nah. Die Zeit ist scheißnah. Und ihr solltet euch entscheiden.
Einen großen Unsinn nennt Ulf Stolterfoht Neu-Jerusalem. Keine Frage, sein Buch treibt mit dem Leser übermütigen Schabernack. Aber man sollte nicht vorschnell in Ulf Stolterfoots Relativierung einstimmen. Ob er will oder nicht, sein langes Gedicht nimmt eine Haltung ein zur Zeit. Es spiegelt das apokalyptische Bewusstsein der Gegenwart und parodiert scheinbar lustig, tatsächlich aber äußerst aggressiv, die in ihren Konsequenzen brutale Lethargie des angesprochenen Publikums. Neu-Jerusalem ist ein Fehdehandschuh gegen die Haltungslosen, uns. Wir werden verspottet, provoziert, gereizt, geweckt. Eigentlich also kurios, dass Stolterfoht im Gegensatz zu Daniela Seel und Monika Rink leugnet, sich in der Poesie aktiv um eine kritische Gegensprache zu bemühen. Jürgen Becker hat das kritische Sprachbewusstsein zum Gegenstand seiner Dankesrede zum Büchnerpreis gemacht. Er erzählt von der frühen Wende in seinem Verhältnis zur eigenen Sprache.
Das war wirklich merkwürdig, nicht zum ersten Mal im Ausland. In Frankreich werde ich gebeten, jetzt nicht mehr Deutsch zu sprechen. Im Jahre 1955. Und 10 Jahre nach dem Krieg hat damals keiner mehr an Krieg gedacht, jedenfalls wir jungen Leute da. Ich war da 23 Jahre alt und das lag alles weit weg. Und auf einmal werde ich mit etwas konfrontiert, was mich dann doch sehr nachdenklich gemacht hat und am Ende sogar eben auch verändert hat. Nicht? Meine Sprache ist nichts Neutrales. Meine Sprache kann etwas sein, was über Leben und Tod entscheidet. Das war damals eine Erfahrung, die nicht unmittelbar gewirkt hat, aber dann doch über Jahre hinweg und die ganzen Anfänge dieses sogenannten experimentellen Schreibens bestimmt hat. Denn der Umgang, dieser seinerzeit so etwas destruktive Umgang mit der Sprache, das war ja kein Selbstzweck, das war ja nicht nur Spielerei, sondern das war eben die Verstörung, die damit enthalten war, nicht in der Benutzung von Sprache und so. Das. Und wobei eben Sprache nicht nur Wörter sind, sondern eben die Denkweise, die Haltung von Menschen auch, nicht?
Jedes Komma ein Säbelhieb und jeder Punkt ein abgeschlagener Kopf, heißt es in Georg Büchners Drama Dantons Tod. Jürgen Becker zitiert den Satz in seiner Dankesrede, die den Titel trägt »Vom Mitschreiben der Wirklichkeit«. Er erinnert sich an die Erfahrungen, die in seine frühen Textarbeiten eingegangen sind. Felder, Ränder und Umgebungen heißen die drei Bücher, die ihn bekannt machten. Von heute aus betrachtet stehen sie in verblüffender Nähe zu Schreibweisen von Dichterinnen und Dichtern wie Steffen Popp, Daniela Seel, Uljana Wolf und Monika Rink. In diesen Büchern steckte schon, was den Basso Continuo seines literarischen Werkes bildet.
Es ist so die Chronik der Augenblicke, die mir immer so vorschwebt, nicht? Ich sehe, dass mein Leben aus Augenblicken besteht, die alle ihre Geschichte haben. Und ich lebe in diesem Netz von Gleichzeitigkeit, nicht? Dass es lauter Augenblicken geknüpft ist und die alle ihre Geschichte haben. Und all das zu vergegenwärtigen, nicht? Das passiert dann gelegentlich in einem Gedicht oder in einem Prosastück.
Zwischendurch im Erzgebirge. Still sitzen und sehen, wie unten der Nachmittag die Dämmerung erwartet, wie Scharfschützen hinter einem Mauerrest verschwinden und Kinder einem weißen gepanzerten Fahrzeug nachlaufen, wie eine Hügellinie, die eine Grenzlinie ist, das Nichts des Schnees vom Nichts des Himmels trennt, und entlang der Grenze, die eine diesseits, die andere jenseits, fliegen die beiden einzigen Krähen, die es in dieser baumlosen Landschaft gibt. Wie das changierende Muster eines Ölteppichs entsteht, mit dunkler werdenden Rändern, wie auf der Wiese ein Baumstumpf die Form eines Körpers annimmt, mit abgeschlagenen Armen und Beinen, wie unterm Kirschbaum sich die Avantgarde zeigt mit spitzen grünen Lanzen, die später, in den nächsten Tagen, die Konvention der Schneeglöckchen annimmt, wie in dunklen Fenstern Bildschirme aufleuchten und auf jedem Bildschirm zuerst eine Schrift und dann das Gesicht einer Frau erscheint, die lautlos die Lippen bewegt.
Gottfried Benns Bekräftigung klingt einem im Ohr, wenn man diesen Versen von Jürgen Becker lauscht. Ja, der Dichter sieht zu. Und das ist keine Artistik, sondern Moral. Jürgen Beckers Gedichte wirken wie Spiegelbilder zu dieser Haltung. Auch sie sind von einem Standpunkt ausgesprochen, der eher am Rand liegt. Aber die Stille in ihnen strahlt keine Kälte aus, sondern eine fast schon schockierende Empfindsamkeit für das, was vom Rand aus zu sehen ist. Die Skrupel, mit denen Jürgen Becker Worte zögernd, fast ängstlich auf das Feld der weißen Seite setzt, setzen der Skrupellosigkeit der Welt etwas entgegen. Wie könnte man die Haltung beschreiben, die hier lesbar wird? Sie ist der Welt zugewandt, radikal in der maximalen Öffnung der Blende, im Anspruch an die Konsequenz der eigenen Arbeiten und scheu im Vertrauen auf die eigenen Möglichkeiten. Die Haltung eines Empathikers und gleichwohl Walter Benjamins Engel der Geschichte verwandt, der den Blick auf die katastrophische Vergangenheit gerichtet, haltlos in die Zukunft weht. Oh love. Oh love. Oh love. Jürgen Becker fragt sich trotzdem, ob eine Haltung, die der Autor gegenüber der Welt hat, sich beim Schreiben unmittelbar auswirkt. Daniela Seel sagt:
Ich glaube, es hat erstmal Einfluss auf das Verhältnis zum Material. Also wie ich das Material bearbeite, das Sprachmaterial. Und durch diese andere Art von Umgang mit dem Material auch ein anderes Bewusstsein zu schärfen dafür, was sind das eigentlich für Inhalte, was sind das für Satzformen, was sind das für Herrschaftsdiskurse, die schon in der Sprachstruktur stecken.
Daniela Seel meint, hier könne man einen Unterschied heutiger Schreibender zu früheren Generationen ausmachen. Viele Dichterinnen und Dichter, zum Beispiel der 1960er Jahre, hätten rhetorisch genau die Überwältigungsstrategien und heroischen Attitüden wiederholt, die sie kritisieren wollten.
Das kann man den Sätzen ansehen. Nicht sich selbst zu hinterfragen, sondern eben alles schon zu wissen und dann als Wissender auszubreiten, um zu missionieren. In den Sprachstrukturen heute von Autorinnen und Autoren gibt es ganz andere Sprachläufe, weil diese Kritik sich auch schon gegen bestimmte Formen von Grammatik richtet, die eben mit bestimmten Gesten verbunden sind. Und deswegen ist die Kritik oder vor allen Dingen auch die Selbstkritik subtiler. Und das macht es dann natürlich aber auch vielleicht schwerer zugänglich, weil es halt nicht mehr so hautdrauf ist.
Vermutlich steckt in diesen Überlegungen das Potenzial für einen Literaturstreit. Einer, der Daniela Seel vielleicht widersprechen würde, wäre Uwe Kolbe. Er bedauert, dass es in unserem Land zu wenig Leute gäbe, die zu genauer öffentlicher Sprache fähig oder bereit seien. Vermutlich stimmen Daniela Seel und Uwe Kolbe in ihrer kritisch-aufklärerischen Haltung sogar überein. Aber wohl nicht in ihrer Auffassung, wie ihr schreibend Ausdruck zu geben ist und was es meint, sprachlich genau zu arbeiten. Auf die Frage, ob es in der gegenwärtigen Lyrik eine Haltung gäbe, die sie eher ablehne, überlegt Daniela Seel lange.
Wenn dann vielleicht dieser Konzeptspuk, dass man gar nicht versucht, irgendwas Eigenes zu machen, sondern Verfahren für sich sprechen lässt oder noch nicht mal für sich, sondern eigentlich ablehnt, dass man einen eigenen Körper und eine eigene Position in der Welt hat. Und das ist ja oft auch so eine Distanzierung, die eben nicht so dreckig verwickelt werden möchte.
In der Konzeptpoesie gäbe es auch tolle Arbeiten, relativiert Daniela Seel ihre Kritik. Aber schwierig finde sie Cleanness, den Versuch, sich rauszuhalten. Caroline Kallis, Jahrgang 1980, hat gerade ihren ersten Gedichtband veröffentlicht. Als Konzeptkunst kann man ihn nicht bezeichnen, aber zumindest hat er ein deutliches Thema, den Körper. 10 Jahre hat sie an ihm geschrieben, auf den Zugfahrten zur Arbeit, also zwischen zwei Orten, in bewegungsloser Bewegung. Caroline Kallis Buch heißt 5 Sinne und nur ein Besteckkasten. Ein Beispiel aus dem ersten Kapitel, wenn's im Mund also nach etwas riecht.
Eintrag im Handbuch der Versehrten, siehe Reude, siehe Krätze. Führ es dem Körper zu, füg es dem Körper zu, führ es dem Körper ein und scheide es aus. Merke, es existiert kein Gesicht. Mir wurde, es war mal, räudig ums Maul. Drum fehlt nun die Anzahl an Backen, um kauen zu können. Doch ach, behalf ich mir mit Fleisch, das hinten, das vorne und aller Leib dazwischen war und muskelrelevant. Ich hatte, es war mal, einen tüchtigen Körper, eine bloße, eine schlichte Epidermis. Jetzt fehlt mir der Wille zur Pflege der Zähne und zum Gehorchen der Körperöffnungen und Sehnenstränge. Es sind derzeit, ach, so viele freie Plätze in der Physis. Was ich für Schwefelsäure hielt, war ein Graben fauler Mägen. Wir boten uns die Mägen an und schlugen sie uns tüchtig aus, und übrig blieben bloß noch die farbigen Wundränder. Ein mageres Stück Kot, so war's mal, ist am Schluss stets günstig zu haben.
Also ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich da, die Seltsamkeit, einen Körper zu haben. Und dieser Körper steht in der Welt. Also der Körper funktioniert unglaublich gut, bis er dann eben nicht funktioniert. Und zwischen diesen beiden Punkten bewegt sich meine Faszination für den Körper. Dass er unglaublich beeindruckend ist und dass er aber auf der anderen Seite unglaublich fragil ist, unglaublich rasch versehrt werden kann.
Und? Hat sich aus dieser Faszination für den fragilen Industriepalast, in dem wir wohnen, eine Haltung entwickelt beim Schreiben?
Zwischen Welt und Haut liegt Häutchen. Das ist alles, was uns von der Welt trennt. Und das ist auch alles, was uns vom anderen trennt. Niklas Luhmann sagt ja zum Beispiel, Wahrheit ist nicht kommunizierbar, Liebe ist nicht kommunizierbar. Und das ist für mich eigentlich auch das, was das Körperliche ausmacht. Weil egal, wie sehr du aneinander bist, es sind immer zwei Objekte, die sich gegenüberstehen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen wie der Körper in diesen Gedichten in der Welt steht.
Ist es banal, den Menschen bewusst beim Werden und Vergehen zuzuschauen? Je länger man über die Gedichte von Caroline Kallis nachdenkt, desto mehr scheinen sie für eine Haltung zu stehen, die auffällt in den gegenwärtigen Debatten um Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik und Gentechnik. Sie bietet einem Zeitgeist die Stirn, der den Tod als kontrollierbares Ereignis betrachten möchte und unter dem Deckmantel der Ethik verschleiert, dass nicht alles kommunizierbar und lösbar ist. Mit Haltung wird die Aufmerksamkeit auf die Zwischenräume gelenkt, auf die Frage, wie die Dinge zusammenhängen, meint Thomas Wild. Und Monika Rink ergänzt, während sie auf einem Blatt Papier eine Mindmap zu den verschiedenen Bedeutungen des Wortes Haltung aufzeichnet.
Haltung wird dann eben, glaube ich, wichtig, wenn man vor einer dilemmatischen Entscheidung steht, ne?
Thomas Wild weist darauf hin, dass der Begriff Haltung in Umbruchzeiten besonders relevant wird. Wir bewegen uns also doch wieder auf das Übergangsfeld zu, in dem sich Leben und Dichtung treffen. Monika Rink zitiert am Ende unseres Gesprächs den Literaturwissenschaftler Dirk Link, der an gute Wissenschaftler hohe Ansprüche stellt.
Sie mussten verbindliche Aussagen zur Scheußlichkeit der Verhältnisse riskieren, mussten offen sein für die Reize der wunderbaren Dinge ohne kulturelle Dignität, mussten zu erkennen geben, dass sie wussten, wie die Sachen, von denen sie sprachen, sich von innen anfühlen, mussten den Begehren und den Leidenschaften die Treue halten und sie voraussetzungsreich, ernsthaft und komplex diskutieren wollen, mussten auf die miesen Formen der Ironie verzichten, mussten bereit sein, noch das krudeste kulturelle Produkt auf Momente der Unverfügbarkeit hin zu untersuchen, durften keine Verlegenheit zeigen vor den asozialen Anteilen des Individuums, mussten Vertrauen haben zu uneigennütziger Subjektivität. Kurzum, die guten Leute, die für die Richtigkeit einer Haltung standen, mussten so etwas wie ein Leben haben und sich öffentlich dafür interessieren, es zu begreifen.
Thomas Wild kommt noch einmal darauf zurück, was Haltung im 18. Jahrhundert bedeutet hat. Damals war es ein Fachbegriff in der Malerei.
Das Entscheidende ist die Haltung, die ein Maler versteht, diesem Bild zu geben. Und das hat zu tun mit den ganz feinen Lichtverhältnissen, die diesem Gemälde gegeben werden. Also es gibt bestimmte Regeln von Genres, aber das, was dann das Bild besonders macht, ist die Haltung, die durch so ganz feine Lichtbrechungen gegeben wird.
Feine Lichtbrechungen. Man kann sie hören in manchen Gedichten, wie in diesem von Monika Rink.
Mache eine Geste, du, stark genug, alles zu tragen, eine Geste zum Abschied, dass es Abschied nicht sei. Da die Geste stärker als der Abschied, trägt das Wort, weil es ein Wort ist, besser als der Griff, nicht? Es hält. Der Gedanke Stämmigkeit, sie müssten tanzen, Stille, dass da ein weißer Streif noch ist, das Leere stützt, was keine Leere ist, darauf kannst du balancieren. So geht das. Etwas sehr Schweres oben halten, ja, halten, als sei es etwas Schweres und man hält es. Ohne Unterlass, Gedankenkraft. Im Waldzimmer liege, was da auf der Bindung noch aufliegt, auffliegt, ja, ja, deck dich das Plumeau, weil es voller Vogelfedern ist, ganz merklich, mit Gewicht, zu leicht, danke, ist es nicht. Was weggenommen wurde, waren weiß im Ausschnitt zwei einander zugewandte dürre Wiesel, träumtest du, träumtest auch die Schwere, wie ein Wort zu halten, lass es doch dazwischen liegen, ein kleiner Hund, ein großer Hund, und beide schwarz und beide Pudel rasen in der hellen Sonne um den Brunnen spielen. Nur das Entgegenkommen sehen, dabei gar nicht sehen, wie es in diesem Fall verkörpert ist. Ein Wort zu halten und ein Wesen, das mich hielte ohne Unterlass, sodass die Gedanken mir nicht irre gingen, sondern etwas hielten, nicht weil ich leicht bin, sondern weil es schwer, so schwer ist.